Es ist auf jeden Fall bürokratisch, aber es gibt einem natürlich dann auch den Freiraum und die Möglichkeit, sich in neue Sachen zu entwickeln und dafür auch ein bisschen Risiko abzugeben. Da finde ich solche Förderung einfach sehr hilfreich, auch für Markterschließung. Wird sich sonst ein Startup vielleicht nicht leisten können, auf irgendeine Messe zu gehen. Aber als Startup kriegt man das 80% gefördert. Das finde ich schon sehr hilfreich.
Rund 3,3 Millionen Euro an Startkapital benötigt ein Startup im Schnitt in den ersten beiden Jahren nach der Gründung. Das hat eine Studie des IT-Branchenverbandes Bitkom für das Jahr 2020 herausgefunden. Wohlgemerkt, die Zahlen stammen von vor der Pandemie, vor dem Ukraine-Krieg. Und obwohl viele Gründerinnen und Gründer den Ehrgeiz haben, ihre Eigenmittel in das Unternehmen zu stecken, das sie an den Markt bringen wollen, gerade technologieintensive, innovative Produkte, die von hochqualifizierten Mitarbeitern hergestellt werden, benötigen ein dickes finanzielles Polster in den ersten Jahren. Wie kommt man an dieses finanzielle Polster? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mach es in Brandenburg, dem Podcast der IHK Potsdam. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Zu Gast bin ich heute bei Anke Holzinger, der Geschäftsführerin und Mitgründerin von Aska Biotech in Hennigsdorf. Guten Tag, Frau Holzinger.
Hallo, Frau Schuster.
Frau Holzinger, während alle anderen stöhnen über die Folgen der Pandemie, haben Sie Ihr Unternehmen wahrscheinlich zum denkbar besten Zeitpunkt an den Markt gebracht. Denn Sie produzieren monoklonale Antikörper, die in der In-vitro-Diagnostik verwendet werden. Was genau wird anhand Ihrer Produkte erforscht?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir sind Auftragshersteller für Antikörper und Proteine und dementsprechend haben wir ein ganz breites Portfolio an Klonen hier, die die Antikörper produzieren für ganz unterschiedliche Sachen. Unter anderem zur Detektion von Blutvergiftung oder zur Forschung gegen das Coronavirus, was unser Glück war. Wir haben auch Antikörper produziert, die für die PCR-Testung genutzt werden und von daher war natürlich die letzten zwei Jahre hier sehr viel zu tun und Produktion lief rund um die Uhr, um den Bedarf zu decken.
Wann genau haben Sie Ihr Unternehmen gegründet? Sie haben wahrscheinlich nicht erst mit der Pandemie begonnen.
Nein, zum Glück nicht. 2019 haben wir gegründet, auch hier in Hennigsdorf. Am Anfang natürlich recht klein, mit viel Investition in Geräte. Und was für unser Bereich sehr wichtig ist, ist ja auch die ISO-Zertifizierung. Von daher haben wir die ersten Monate sehr daran gearbeitet, uns ISO zertifizieren zu lassen nach 9001, denn dies wird benötigt, um Antikörper in der In-vitro-Diagnostik anbieten zu können. Jeder Prozess muss nachvollziehbar sein, alles muss dokumentiert werden. Deswegen ist für die In-vitro-Diagnostik wichtig, dass man ISO zertifiziert ist und die ganzen Prozesse nachvollziehen und beweisen kann.
Ihr Firmenname Aska Biotech ist bestimmt eine Abkürzung, oder?
Ja, ganz genau. Da wollten wir uns selbst wiederfinden. Wir sind ja drei Geschäftsführer bei der Aska und das ist einmal die Alexandra, die für unser Qualitätsmanagement zuständig ist, die Frau Rindermann, dann Herrn Sigmund Karasch, der unsere Produktion leitet und managt. Mein Name, Anke Holzinger, ich bin für das Business Development und Marketing Customer Support zuständig. Genau, und da haben wir unsere Namen gewählt und Herr Karasch hat zwei Buchstaben verdient, weil er auch einer unserer Hauptgeldgeber ist.
Ask a Biotech, das ist ja ganz klug verbunden.
Und zudem natürlich praktisch, man steht mit A immer am Anfang des Alphabets und ganz weit oben, da wo wir hinwollen.
Das hört sich schon so ein bisschen danach an, Frau Holzinger, als hätten Sie schon Gründungserfahrung.
Nein, also es ist mein erstes gegründetes Unternehmen, auch von Frau Rindermann. Aber Herr Karasch hat sehr viel Erfahrung. Der hat auch schon früher eine Antikörperproduktionsfirma gegründet, geleitet und auch erfolgreich zum Exit geführt. Also er hat die Firma an einen amerikanischen Konzern verkauft. Im Endeffekt kamen auch so dann die Mittel zustande, dass er dann in uns investieren konnte. Und Frau Rindermann und ich kamen 2018, 2019 auf die Idee, wir wollen lieber selbst im KMU-Größe managen. Wir hatten da Ideen, wie wir ein paar Sachen besser machen konnten. Deswegen sind wir vertrauensvoll an Herrn Karasch herangetreten. Genau, und er war begeistert von unserer Idee und somit konnten wir ihn dafür gewinnen und haben ihn mit ins Boot geholt.
Was war Ihre Ursprungsgeschäftsidee, Frau Holzinger?
Also zum einen, der erste Euro muss ja auch erstmal verdient werden. Von daher machen wir das, was wir schon gemeinsam die letzten 10 Jahre gemacht haben, Antikörper im Kundenauftrag produzieren. Aber auch haben wir Ideen für Eigenproduktentwicklung, worüber ich jetzt noch nicht so viel erzählen möchte. Mal gucken, was draus wird, weil was uns die letzten Jahre gelehrt hat, ist die Unplanbarkeit. Wie viele Ideen von uns nicht auch schon wieder verworfen wurden, aber dafür kamen andere, bessere Ideen dann zutage.
Sie haben sich also Ihren ersten eigenen Business Angel gleich mit ins Boot geholt.
Kann man so
sagen.
Wie
weise, Frau Holzinger. Sie haben aber auch sich dafür entschieden, gleich 3 Geschäftsführer zu nehmen. Wieso denn eigentlich das? Macht das die Sache nicht auch ein bisschen kompliziert, wenn 3 zu überzeugen sind für eine Entscheidung?
Im Endeffekt, also für uns optimal zum einen, wir kennen uns schon lange, also wir wissen, wie die anderen ticken und wir sprechen die gleiche Sprache. Das ist uns sehr wichtig. Jeder ist der Spezialist auf seinem Feld. Gerade bei Diskussionen, während ich eher auf Kundensicht und Business Development denke, denkt Frau Rindermann, wir müssen auch ISO einhalten, Qualitätsmanagement, die ganze Dokumentation im Kopf und Herr Karasch mit seiner Produktionserfahrung. Also ich finde dieses Dreigestirn echt super, weil wir so komplementär uns ergänzen. Aber im Endeffekt ist auch das Ziel, dass Herr Karasch sich, wenn er uns sein Know-how und Erfahrung weitergegeben hat, dass er sich dann auch zurückzieht und dass wir dann auch in der Mann und ich das Ganze übernehmen.
Zurückziehen kann er sich ja eigentlich erst nach Ihrem Plan, wenn Sie alles ausfinanziert haben und zack, sind wir in der Mitte unseres Themas, die Finanzierung eines echt technologieintensiven Startups. Frau Holzinger, wie sind Sie denn da herangegangen?
Ja, also zum einen haben wir uns einen Investor gesucht, nämlich Herrn Karasch, der dann auch gleich mit in die Geschäftsführung gegangen ist. Dann haben wir uns noch aber auch einen weiteren Gesellschafter gesucht, der uns auch mitfinanziert. Aber wir haben uns auch mit Förderung auseinandergesetzt. Da haben wir uns dann mit der ILB zusammengesetzt und dann haben wir uns wirklich zur Markterweiterung ein Förderprojekt ausgesucht, das uns unterstützt, die ganzen Anschaffungen. Und das ist viel. Also ich kann Ihre Zahl echt bestätigen, die 3,3 Millionen. Also wir haben in den ersten 2 Jahren 2,5 Millionen allein für die ganzen Geräte, die sehr kostenintensiv sind und genau finanzieren müssen. Was uns auch noch ein Bottleneck war, war die Suche nach Räumlichkeiten, nach Laboren. Letztendlich, nachdem wir uns auch echt viel angeguckt haben, hatten wir uns dann entschieden, wirklich in der Feldner Straße selbst auszubauen, selbst umzubauen, was natürlich unsere Finanzierung nochmal ganz umgeschmissen hat. Das zum Thema Flexibilität. Und somit mussten wir auch in der Prioritätenliste so einige Abteilungen nochmal ein bisschen hinten anstellen, dass wir die nicht sofort mit Geräten ausstatten, sondern erstmal umbauen. Mit Lüftungstechnik, die ganze Labormöbel, alles. Haben wir dann selbst geplant, umgebaut, natürlich mit Unterstützung von Architekten, aber das war eine sehr lange, zeitintensive, nervenaufreibende und kostenintensive Angelegenheit.
Das muss man ja alles sorgfältig durchrechnen auch. Mhm. Und dafür gibt es eigene Fördermittel, ja?
Genau, also da haben wir die GRWG, das ist das Förderprojekt. GRWG zur Erschließung, also zum Aufbau von Unternehmen, eine Förderrichtlinie von der ILB. Dort können wir uns zu 30% die Anschaffungen fördern lassen. Es muss alles erstmal selbst finanziert werden, also von daher braucht man schon einen guten Businessplan, Gewinn- und Verlustrechnung aufstellen, die ganzen Unterlagen auch für die ILB zusammensuchen. Auch ein arbeitsintensives Unterfangen, aber dafür kriegen wir jetzt zur damaligen Richtlinie das Ganze auf zu 30% gefördert. Und das ist schon eine große Unterstützung bei solchen Investitionsmengen.
Da bleiben ja noch 70%, die Sie dann erstmal mitbringen müssen. Und der Finanzierungsklassiker, das sind ja die 3 Fs. Sie kennen das, Family, Friends and Fools. Doch man braucht ganz schön viele Familienmitglieder, Freunde und Narren, um so viel Geld. Ich überschlag mal ganz kurz. Das sind ja dann immer noch 1,5 Millionen Euro, die Sie mitbringen müssen für die ersten 2 Jahre, um sowas vorzulegen. Wer ist denn Ihr Gesellschafter?
Unter anderem Herr Karasch. Also genau, da haben wir in unserem Netzwerk gesucht und gefunden, willige Projektpartner, also was heißt Projektpartner, aber Investoren, aber die wir schon kennen. Das war uns wichtig, dass wir jetzt nicht externe pitchen, sondern dass wir uns kennen, damit wir auch hier am gleichen Strang ziehen. Also das Geld war nicht alles da. Es muss natürlich auch in der Zeit erwirtschaftet werden. Man muss seine Dienstleistungen an den Mann bringen.
Sie setzen also von Anfang an auf einen zweistufigen Weg und schauen immer, dass Sie festen Tritt fassen, bevor Sie die nächste Stufe erklimmen. Aber auch diese Dienstleistungen müssen vorfinanziert werden. Ein Netzwerk muss man sich aufbauen. Wie haben Sie damit begonnen? Welche Finanzierungsmöglichkeiten sind Ihnen als erstes entgegengesprungen, wenn Sie so über den eigenen Tellerrand und über die ersten 3 Fs hinausgehen?
Wir haben halt uns für diese eine GRWG-Förderung entschieden, aber wir haben uns natürlich auch noch über Alternativen erkundigt. Gründerinnen werden ja auch gefördert, nochmal speziell, dass Frau Rindermann und ich uns mit der Gründung fördern lassen. Oder es gibt auch Start-up-Förderungen. Da kennen wir einige in unserem Netzwerk, die das nutzen. Wirklich von Punkt Null wird man auch zu 100% gefördert. Es gibt viele Möglichkeiten, sich fördern zu lassen. Also da muss man auch gerade am Anfang seine Hausaufgaben machen, sich die Richtlinien angucken, aber auch immer aktuell, weil die sind ja nur für bestimmte Laufzeiten gültig, und sich da schlau machen, was trifft für einen zu. Einige sind Zuschüsse. Wir haben jetzt zum Beispiel mit der GRWG-Förderung mit dem Zuschuss. Den müssen wir nicht zurückzahlen. Es gibt aber auch welche, die Zuschüsse und Darlehen beinhalten. Wenn man ein Darlehen hat, muss man natürlich auch überlegen, wie zahlt man den wieder zurück? Steht denn dafür die Finanzierung? Da finde ich auch sehr wichtig, und was wir auch gemacht haben und was ich immer wieder machen würde, wirklich den Kontakt suchen zu den lokalen Wirtschaftsförderungen. Wir haben mit der Wirtschaftsförderung Hennigsdorf gesprochen, mit der ILB, mit der WFBB, Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg, und haben so viel guten Input bekommen und Optionen aufgezeigt bekommen für Möglichkeiten, sodass wir dann wirklich die Wahl hatten und uns gut informiert gefühlt haben, um dann voranzuschreiten. Zudem gibt es ja auch noch die Frage, lasse ich mich alleine fördern oder mit Projektpartnern?
Sie haben ja theoretisch auch eine nahezu unüberschaubare Vielzahl an Fördertöpfen. 5.100 habe ich gefunden. Das sind so Zahlen, die schwirren durchs Internet. Es sind auch gewaltige Summen in der Luft. Man spricht von 50 Milliarden Euro. Auch solche recherchierten Summen, die aus Zeiten stammen, bevor der Ukraine-Krieg neue Investitionen erforderte, bevor die Pandemie Umschichtungen erforderlich machte, dem normalen Gründer schwirrt es im Kopf. Was kann man aussuchen? Wie soll man suchen? Sie haben schon gesagt, regionale Gesprächspartner sind eine Hilfe. Wie sind Sie denn jetzt an den Fördertopf Ihrer Wahl gekommen? Über die ILB?
Genau, es gibt ja noch weitere Förderträger, aber unter anderem die ILB, dann haben wir auch ein ZIM-Förderprojekt Zukunft, Innovation, Mittelstand. Das ist dann eher eine Forschungsförderung. Da gibt es Profitförderung. Also es gibt ja sehr, sehr viele. Es gibt Förderung für Digitalisierung, zur Einstellung von Hochschulabsolventen und so weiter. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Wenn man sich damit beschäftigt, findet man sicher gute, für jeden das Treffende. Dabei ist es aber auch wichtig, nochmal zu bedenken, also wo bin ich, wo sitze ich? Nicht jede Förderung gilt an jedem Ort. Brandenburg hat andere Förderrichtlinien als Berlin. Selbst innerhalb von Brandenburg werden zum Beispiel auch mit der GRWG und so weiter, werden manche Ortschaften nicht gefördert, weil die GRWG dafür da ist, um Wirtschaft anzusiedeln, und manche Regionen brauchen keine weitere. Da ist es wirklich sinnvoll, ganz genau nochmal in die Richtlinien zu gehen und zu gucken. Auch nicht jede Branche wird gefördert. Da ist alles unterschiedlich. Und immer nach den aktuellen Förderrichtlinien. Wie lange gilt die? Ab wann gilt die? Viele Richtlinien sind jetzt noch nicht durch den Regierungswechsel veröffentlicht. Da wird jetzt in den nächsten Wochen damit gerechnet, dass man endlich auch Zahlen hat. Wie ist die Förderquote? Was wird gefördert? In welcher Summe kann man sich die Förderung beantragen? Da malen die Mühlen langsam.
Ich höre schon so raus, dass Sie sich auf wenige Förderungen kapriziert haben.
Man kann sich auch nicht unendlich fördern lassen. Da wird auch schon drauf geachtet, wie viel Förderung hat man schon laufen. Aber da suchen wir uns tatsächlich auch, also gerade auch bei den Forschungsförderungen, was hört sich interessant an, was hat Zukunftspotenzial, dass wir uns da mit interessanten Projektpartnern da zusammenschließen, um neue Projekte auf den Weg zu bringen. Was wir auch gerne zum Beispiel nutzen, ist zur Markterschließung, dass wir uns Messeauftritte fördern lassen. Messeauftritte sind teuer, wenn man sich da einen Messestand anmietet, aber auch wichtig, um internationales Publikum zu erreichen, von Gesicht zu Gesicht. Und da ist sowas natürlich klasse, sich dann bei solchen Sachen auch fördern zu lassen.
Ja, der Mensch kauft am liebsten von einem anderen Menschen.
Ja, genau.
Ist es so, dass dieses Durchpflügen von Möglichkeiten, die detailversessenen Unterlagen auszufüllen, oft so viel Zeit in Anspruch nähme, dass man denkt, ach, gehe ich lieber arbeiten in der Zeit, habe ich das Geld auch? Ist das so? Haben Sie das auch beobachtet für sich?
Also es ist zeitintensiv, ja. Also es wird schon sehr viel abgefragt und man muss sehr viel Material, also Informationen einreichen. Aber ich meine, man kriegt ja auch was dafür. Sagen wir es mal so, der erste Förderantrag dauert am längsten, weil man muss ja auch erstmal in diese Thematik reinkommen. Ich als Biologin muss mich natürlich auch erstmal in diese ganze BWL-Sprache einarbeiten. Aber dafür gibt's auch Unterstützung. Da empfehle ich auch immer, im guten Kontakt mit den entsprechenden Personen zu sein, damit man Probleme umschifft. Oder es gibt auch Unternehmensberatungskonstrukte, die da extra dafür da sind, um einen da zu unterstützen. Also ja, es ist auf jeden Fall bürokratisch, aber es gibt einem natürlich dann auch den Freiraum und die Möglichkeit, sich in neue Sachen zu entwickeln und dafür auch ein bisschen Risiko abzugeben. Ansonsten bleibt der ganze Kapitalrisiko natürlich bei uns. Dann überlegt man sich auch zweimal, gehe ich jetzt dieses Forschungsprojekt ein? Gehe ich dieses Risiko ein? Und da finde ich solche Förderung einfach sehr hilfreich, auch für Markterschließung. Wird sich sonst ein Startup vielleicht nicht leisten können, auf irgendeine Messe, internationale Messe zu gehen. Aber als Startup kriegt man das 80% gefördert. Das finde ich schon sehr hilfreich.
Haben Sie als Gründerin auch bestimmte Netzwerke, auf die Sie zurückgreifen können?
Ja, tatsächlich bin ich auch Mitglied bei dem VBU-Managerinnen-Netzwerk. Ein Netzwerk von wunderbaren, inspirierenden, erfolgreichen Frauen. VBU ist der Verband für Biotechnologieunternehmen. Da trifft man sich zweimal im Jahr und das ist ein Verband von der Dechema. Und da werden dann auch Workshops oder Vorträge vorbereitet. Vor ein paar Monaten im Mai hatten wir Vortragsreihen zum Thema Business Angels, Frauen als Business Angel, Frauen in Aufsichtsratpositionen. Da bin ich immer gerne und komme immer ganz beflügelt zurück.
Sie haben das eben schon angedeutet, dass Sie mit der Charité in Forschungsgemeinschaften zusammenarbeiten. Und Sie sind ja mit Ihrem Unternehmen in einer Zeit gestartet, wo alle Welt wusste eigentlich, was monoklonale Antikörper sind. Frau Holzinger, hat Ihnen das den Start nochmal erleichtert? Haben Sie das auch auf der Förderungs- und Finanzierungsebene gemerkt, dass dort ein größeres Bewusstsein und größere Förderungswilligkeit war?
Zum einen diese Präsenz des Themas Antikörper, Biotechnologie, also ist natürlich allgemein für die Branche einfach super, weil jetzt weiß endlich jeder, also was Antikörper sind, was ein In-vitro-Diagnostik-Test ist, was ein Schnelltest ist. Die Biotechnologie ist jetzt nicht das Teufelswerk, wie es vielleicht vorher war. Dass es nochmal so in die breite Masse gekommen ist, ist schon echt schön. Auch wenn ich jetzt meinen Freunden erzähle, was ich mache, jetzt verstehen sie endlich, was ich so den ganzen Tag treibe.
Nach 2 Jahren Dauerbeschallung.
Ja, genau. Ja, also wir hatten tatsächlich auch Förderungen für Corona-nahe Themen.
Auf der anderen Seite war es ja so, dass durch die Pandemie und dann auch noch durch den Ukraine-Krieg alles schwieriger wurde, Materialbeschaffung, die Preise sind explodiert. Das haben Sie wahrscheinlich auch festgestellt, oder?
Absolut, ja. Also mittlerweile bestellen wir sehr, sehr, sehr frühzeitig. Wir haben das Lager noch voll, aber wir wissen, okay, in 3 Monaten ist es leer. Dann bestellen wir jetzt schon, weil wir wissen, die Lieferzeit, die werden mehrere Monate sein und dass wir da nicht das Risiko eingehen, dass wir irgendwie out of stock laufen. Das wäre wirklich fatal für uns. Und auch mit dem Umbau unserer Labore, da sind wir bei einigen Sachen gerade so. Also hätten wir 2 Wochen später unsere Lüftungstechnik bestellt, wäre die bis heute noch nicht fertig. Also weil dann Chips fehlen und alles. Auch den Preisanstieg. Da ist aber auch die Förderlandschaft auch flexibel. Also da werden Förderprojekte verlängert. Das wird auch schon in Relation gesetzt.
Also Sie konnten die vereinbarten Liefermengen nicht einhalten, weil nicht genügend Mitarbeiter im Labor stehen konnten, um die zu produzieren oder Dienstleistungen erbringen.
Also bei uns war das zum Glück nicht so. Also dadurch, dass wir noch nicht so viele Mitarbeiter sind, konnten wir uns dann gut auf den Räumlichkeiten aufteilen. Sehr gut Hygienemaßnahmen und Prävention betreiben. Aber zum Beispiel jetzt auch bei der Markterschließung, da wurden Präsenzmessen abgesagt. Dann waren jetzt auch Online-Messen förderfähig oder Preise wurden erhöht, weil man durch die Hygienemaßnahmen, normalerweise nehmen wir eher einen kleinen Stand, mussten wir jetzt die Standgröße verdoppeln, doppelter Preis.
Was macht das aus, wenn ich mal fragen darf? Ist das da 1.000 Euro pro Messequadratmeter?
Nicht ganz, aber fast annähernd. Also das ist schon sehr teuer und natürlich dann ist ja auch die Grafik größer. Also das ist ja nicht nur die Standfläche, das ist ja alles, was dann auch größer wird. Und da gab es auch bei Änderungsanträgen, wurde problemlos durchgewunken, weil es einfach nötig war. Und von daher war das auch in Ordnung. Und da sind die Förderungen flexibel mit umgegangen und konnten da mit unterstützen.
Das ist ja eine tolle Botschaft. Hört man gar nicht so. Ne? Man denkt immer nur, vor allem viel Bürokratie, das ist ja was gespiegelt wird. Und was auch lange bemängelt wurde, dass die Unterlagen immer noch analog eingereicht werden müssen. Ist das besser geworden durch die Pandemie, Frau Holzinger?
Nee. Also bei den großen, umfangreichen Anträgen ist immer noch, wobei es ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her, dass wir es eingereicht haben, aber eigentlich immer noch alles, was ich so mitbekomme, auf Papierform, per Post losschicken. Kleinere, nicht so intensive Förderprojekte gibt es auch schon Portale, wo man das dann hochlädt. Das wäre natürlich begrüßenswert, wenn es auch für die größeren Förderprojekte gelten würde. Da hoffe ich, dass da bei der Digitalisierung auch noch einiges sich bewegen wird.
In welcher Start-up-Phase befinden Sie sich eigentlich jetzt, Frau Holzinger? Sind Sie noch ein Start-up? Wie lange ist man das?
Start-up, den Status hat man 5 Jahre, sind gegen Ende, also sind wir noch ein Start-up. Ich würde sagen, wir befinden uns in der Wachstumsphase. Also die Corona-Pandemie war für uns positiv, aber auch negativ. Also positiv war natürlich, dass Kunden hatten, die mit großen Aufträgen auf uns zukamen für die Corona-Test-Produktionen, aber fokussiert nur auf diese eine Sache. Und das ist ja etwas, was eigentlich keiner haben möchte, wenige Kunden und nur mit einem Projekt. Aber seit einem Jahr kann man sagen, dass jetzt die Unternehmen sich jetzt wieder gefunden haben oder sich jetzt wieder in ihrer Rolle gefunden haben. Jetzt werden auch wieder die normalen Projekte reaktiviert und auch darauf den Fokus gelegt. Und jetzt ist es für uns wichtig, dass wir das nutzen, um auch in den ganzen anderen Projekten mit Fuß zu fassen und uns da zu etablieren und uns dort auch einen Namen zu machen und nicht nur bei 2 Kunden, sondern eine große Bandbreite aufzubauen.
Frau Holzinger, Sie sind seit gut 3 Jahren mit Ihrem Unternehmen Aska Biotech am Markt. Was war denn jetzt am schwierigsten in dieser ganzen Zeit?
Platz Nummer 1 natürlich die Corona-Pandemie. Also die Sorge, dass das Virus uns die Mitarbeiter klaut. Die Unplanbarkeit war eigentlich so. Im Großen und Ganzen kann man es mit einem Wort zusammenfassen, die Unplanbarkeit. Ob es jetzt das ganz normale Startup-Wahnsinn ist, ein Plan, der heute geschmiedet ist, schon übermorgen wirklich obsolet sein kann. Ob es jetzt eine Corona-Pandemie ist, die wirklich die Zusammenarbeit erschwert, man kann sich nicht mehr treffen. Dann aber auch für uns persönlich, also gerade als Biotech-Unternehmen, ist die Laborressource. Wir haben sehr lange gebraucht, um uns richtige Räumlichkeiten zu finden und bis wir uns dann halt hier zum Umbau entschlossen haben, was aber auch dann wieder unsere Finanzierung geschmissen hat. Diese 3 Sachen, die uns wirklich auf Trab gehalten haben.
Können Sie da anderen Start-up-Gründerinnen und Gründern was mit auf den Weg geben? Wo sie sagen, also, wenn wir eins gelernt haben, dann ist es Ruhe bewahren und morgens aufstehen.
Auf jeden Fall. Immer den Optimismus behalten. Sich nie auf eine Lösung verlassen, weil wer weiß, ob die morgen auch noch da ist. Mehrgleisig fahren, also wirklich netzwerken, Leute kennenlernen, mit Leuten sprechen. Denn irgendjemand kennt irgendjemanden, der einem weiterhelfen kann. Trauen zu fragen. Also ich fand das so hilfreich, die Gespräche mit den Wirtschaftsförderungen, Hennigsdorf, Berlin, Brandenburg, ILB und IHK auch. Das sind Gespräche, die einen weiterbringen und immer die Hoffnung behalten und optimistisch, es wird immer eine Lösung geben.
Wunderbar, Frau Holzinger, dass Sie das gerade schon sagen. Sie wissen ja, weil Sie unseren Podcast offenkundig schon gehört haben, dass ich gleich zum Herrn Mohn weitergehe, um ihm Ihre Frage weiterzubringen. Ihre Frage lautet nämlich, Frau Holzinger?
Ja, nach der Corona-Pandemie ist jetzt natürlich die nächste Challenge zu bewältigen, die drohende Rezession. Und da wäre meine Frage, gibt es da irgendwelche Pläne, wie die IHK da vielleicht KMUs oder Startups unterstützen kann, durch diese schwierigen aufkommenden Zeiten zu gelangen?
Besten Dank, Frau Holzinger, für Ihre Antworten und Ihre Frage. Herr Mohn, was plant die IHK?
Ja, aktuell sind wir sogar sehr aktiv, was Unterstützung der regionalen Wirtschaft angeht, weil es einfach aktuell so viele Schwierigkeiten und Herausforderungen gibt. Was auch kleine und mittlere Unternehmen besonders trifft, ist halt zum Beispiel das Thema Energie. Bereits im Februar vor dem Krieg hat sich die Brandenburger Landesarbeitsgemeinschaft, also die drei Kammern, an das Bundesministerium gewendet, also Bundeswirtschaftsministerium, und da Forderungen aufgestellt, wie zum Beispiel die Deckelung des Energiepreises und so weiter, um einfach auch den Wirtschaftsstandort Brandenburg zu stützen und auch wettbewerbsfähig zu halten. Und dann hatten wir Ende März eine Resolution über die Vollversammlung vorgebracht, angelehnt an die Resolution des DIHKs, wo verschiedene Forderungen von Sofortmaßnahmen wie finanzielle Unterstützung bis auch langfristige Maßnahmen wie Senkung des Strompreises gefordert werden. Weil wir halt sehen, dass dort wirklich eine Krise aufzieht, wenn das halt so weiterläuft, wie es läuft. Ansonsten ist ja auch das Thema Fachkräfte weiterhin sehr relevant, weil sich das natürlich auch auf die Wirtschaftslage und die Rezession auswirkt. Ne? Das heißt, Unternehmen können weniger produzieren, weniger vertreiben, weil einfach das Personal fehlt. Ne? Und hier wirken wir entgegen, beispielsweise mit unseren IHK-Fachkräftetagen, die jetzt kürzlich stattgefunden haben. Und auch gerade speziell, wenn es darum geht, Geflüchtete aus der Ukraine zu integrieren, also Thema Arbeitsmarktintegration. Und generell ganz klassisch natürlich gerade für wachsende Startups und auch etablierte und die Ausbildung. Ich glaube generell, wenn es einfach Richtung Krise kommt in Unternehmen, sollte man sich immer an die IHK wenden. Da können wir mit rechtlichen Auskünften unterstützen, mit Insolvenzsprechstunden, wenn es hart auf hart kommt. Da ist die IHK weiterhin und immer ein guter Ansprechpartner.
Nun haben Sie schon angedeutet, dass es ein Papier gibt, das im März erschienen ist.
Da haben wir Sofortmaßnahmen wie zum Beispiel, dass es zinsgünstige Darlehen von der KfW geben muss für Unternehmen, die bereits in Schieflage sind und generell vielleicht auch wieder finanzielle Unterstützung, Zuschüsse, wie wir sie auch in der Corona-Situation hatten und haben. Das sind so eher so die Sofortmaßnahmen, die finanzieller Natur sind. Und dann wurden auch noch 10 mittel- bis langfristige Maßnahmen aufgestellt. Das betrifft zum Beispiel die Umlagen, die aktuell die Unternehmen zahlen müssen, dass da davon mehr durch den Staatshaushalt getragen werden, dass wir eine Strompreissenkung erfahren, um da nochmal die Wirtschaft durch ein paar Milliarden zu entlasten.
Nun sagen Sie Senkung der Strompreise. Wie viel ist da drin an Spiel?
Da gibt es relativ viel Spielraum. Das heißt, das ist ja auf EU-Ebene alles geregelt. Und wenn ich mich richtig erinnere, liegt es aktuell bei uns bei 2 Cent pro Kilowattstunde, kann aber gesenkt werden bis auf ganz, ganz wenige Cent von 0,05. Hier könnten wirklich mehrere Millionen bzw. Milliarden Euro eingespart werden bzw. an der Stelle die Wirtschaft entlastet werden finanziell.
Welche weiteren Maßnahmen sind denn kurzfristig denkbar in der Rezession, Herr Mohn?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach der Ausbau erneuerbarer Energien. Da passiert ja schon einiges, sowohl auf Landes- als auch Bundesebene. Aber ich glaube jetzt, gerade im Hinblick auf die Problematik in der Energieversorgung und auch der Abhängigkeit, ist, glaube ich, das Thema erneuerbare Energien besonders zu priorisieren. Und ich denke, dass wir da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind und dann einfach im Hinblick auf Bürokratieabbau und Prozessvereinfachung einfach noch ein bisschen mehr Tempo aufnehmen müssen.
Besten Dank, Herr Mohn. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Einschalten bei dieser neuen Folge von Mach es in Brandenburg. Übrigens lohnt es sich, uns auch im Sommer zu abonnieren, weil wir nicht in die Sommerpause gehen. Schließlich arbeitet auch die Brandenburger Wirtschaft im Sommer weiter. Bleiben Sie uns verbunden und machen Sie es auf jeden Fall in Brandenburg. Bis bald, sagt Stefanie Schuster.